Motorradkultur, ein wahres Lebensgefühl. Jede Fahrt voller Leben, jede Kurve dein Ziel. Aloha, mein Name ist Jörg und ich bin ein Straßensurfer. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Motorradkultur, das letzte Stück Freiheit. Die Route ist geplant, die Freunde stehen vor der Tür, wir gehen auf Tour. Über diese Folge heute freue ich mich sehr. Wie immer, ich freue mich über alle Folgen, aber über die freue ich mich besonders, weil ich ein wunderbares Gespräch zu Hause bei ihm im Wohnzimmer mit meinem guten Freund Lars geführt habe, mit dem ich schon über 20 Jahre lang Motorrad fahre. Er wird dir ein wenig berichten, wie sich die Qualität des Motorradfahrens für ihn über die Jahre entwickelt hat. Doch bevor wir mit Lars durchstarten, möchte ich dir gerne über meine erste Motorradtour berichten. Das war jetzt natürlich keine Mega-Reise, es waren insgesamt 200 Kilometer. Doch dafür, dass man sonst nicht so mobil war und immer jemand brauchte, der einen irgendwo hinfährt, war das schon ein ziemliches Abenteuer. Außerdem war ich fast auf mich gestellt. Ich sage fast, weil es ist ein guter Freund von mir mitgefahren, der damals eine Honda MTX 80 fuhr, der Christian. Wir haben die Route vorher geplant, schön über Land, damit wir nicht auf der Autobahn langfahren müssen, weil das war eher unangenehm mit den 80ern, mit nur knapp 90, 92 mit Rückenwind und bergab. Und deshalb sind wir über Land gefahren. Also schön zurechtgelegt, auf der Karte geguckt, ja, wir wussten, wo wir lang müssen, auf ging's, wir sind in den Heidepark gefahren, nach Soltau. Das Wetter sah gut aus und der Wetterbericht war auch ganz vernünftig, es sollte abends, nachmittags, abends so ein bisschen Gewitter geben, aber wir haben gedacht, naja, da sind wir vorher wieder zu Hause. Ich hatte vorsichtshalber meine Regenkombi eingepackt, Christian, er hat positiv gedacht, ah, wir kommen trocken nach Hause. Es war eine schöne Tour, das Wetter war wunderbar. Wir sind eben schön die Landstraße entlang gefahren. Leider wurde Christians Motorrad immer langsamer. Also die fuhr dann irgendwann nur noch so zwischen 60 und 70. Aber gut, wir kamen gut an, haben dann einen schönen Tag im Heidepark verlebt, haben da unser Adrenalin-Level hochgezogen. War ein wunderbarer Tag. Und dann ging es irgendwann auf die Rückfahrt. Da fing das Drama dann auch schon an. Es bezog sich langsam und man hörte auch schon so ein bisschen Donnergrollen und so. Ich habe dann vorsichtshalber schon mal gleich meine Regenkombi angezogen vor dem Rückweg. Christian hatte keine. Gut, auf geht's. Wir fuhren los. So nach 20 Kilometern fing es dann halt richtig an zu schütten. Wie aus Eimern. Da hatten wir dann schon ein bisschen Schiss, weil wir sind vorher noch nie irgendwie mit den Motorrädern im Regen gefahren. Wir hatten den Führerschein gerade erst neu, erste größere Tour, ja, keine Erfahrung. Dann haben wir erstmal an der Bushaltestelle uns untergestellt. Das Wasser stand auf der Straße und es war echt ein mega Gewitter. Aber was soll's, wir sind dann nach einer gewissen Zeit auch weitergefahren, trotzdem es geregnet hatte. Es hat ein bisschen nachgelassen. Aber wir wollten ja auch irgendwann mal nach Hause. Das Schlimme war, die MTX 80 von Chris, die wurde immer langsamer. Die hat immer mehr den Dienst verweigert. Irgendwann fuhr das Ding nur noch zwischen 50 und 40. Schön im strömenden Regen, Christian ohne Regenkombi. Ich hatte ein bisschen Schutz, aber irgendwann lief mir auch das Wasser in den Kragen und bis in die Unterhose. Aber wir sind zusammengeblieben, wir haben das gemeinsam durchgestanden. Wir haben dabei auch echt was gelernt. Einfach, ja, wir kriegen das hin. Wir können auch im Regen fahren, auch wenn die Situation gerade ein bisschen hart ist. Und wir lassen einander nicht im Stich, so wie sich das gehört bei Motorradfahrern. Man bleibt zusammen auf der Tour und hängt den anderen nicht irgendwie ab. Oder wenn es regnet und man hat die Regenkombi und der andere eben nicht. Ist egal, dann bleibt man dabei. So haben wir dann auch durchgezogen und sind dann nach einiger Zeit zu Hause heile gelandet. Wir waren erst bei mir und Christian, der hat noch meine Eltern begrüßt und stieg dann ab vom Motorrad und man hörte nur seine Stiefel, da spritzte das Wasser überall raus, der war komplett durch bis auf die Haut. Wie gesagt, meine Regenkombi, ein bisschen Schutz, aber ich hatte trotzdem eine nasse Unterhose. Aber das war uns komplett egal, weil wir waren wie die kleinen Könige, wir waren unabhängig, wir haben das geschafft, wir haben was gelernt, unser Selbstbewusstsein ist dadurch gestärkt worden und wir haben gedacht danach, hey, wir können alles schaffen. Das war wirklich ein super Erlebnis und ja, ich erinnere mich immer noch heute gerne daran. Für die Eltern war es ein bisschen schwierig, weil wir uns eben langsam abgenabelt haben. Wir brauchten eben niemanden mehr, der uns durch die Gegend fährt. Wir sind einfach selbst gefahren. Da gibt es noch eine schöne Anekdote, auch mit Christian. Ich war ein paar Tage später bei ihm und wir haben dann versucht rauszufinden, was mit seiner MTX 80 war, weil die ja immer langsamer wurde. Und am Ende stellte sich dann eben heraus, dass der Auspuff total verstopft war. Deshalb hatte das Teil keine Leistung mehr und der musste freigebrannt werden. Na gut, hat alles ein bisschen gedauert, da in der Garage. Wir sind dann noch reingegangen und saßen bei ihm im Zimmer und haben gequatscht. Und wir haben total die Zeit vergessen. Und irgendwann kam ganz verschlafen seine Mutter zu ihm ins Zimmer. Meine Mutter war am Telefon und war ein bisschen aufgelöst, weil ich noch nicht zu Hause war. Und es war nachts um eins. Und wir haben eben, wie gesagt, total die Zeit vergessen. Und ja, meine Mutter hat sich eben tierisch Sorgen gemacht. Die hat gedacht, ich liege irgendwo, bin verunfallt oder so und komme deshalb nicht nach Hause. Es gab eben nur Festnetztelefon und da konnte man nicht mal eben zwischendurch einfach mal eine WhatsApp-Nachricht schreiben oder was auch immer. Das war eben so, war einfach eine andere Zeit. Eins ist jedenfalls sicher, ich bin total dankbar dafür, dass ich das damals so erleben konnte, mit 16, mit der 80er. Das hat so viel zu meiner Selbstständigkeit beigetragen und mein Selbstbewusstsein gestärkt. Das ist einfach spitze. Wer weiß, was sonst geworden wäre mit mir, wenn ich nicht Motorrad gefahren wäre. Vielleicht wäre ich dann einfach so ein kleiner, schüchterner Typ geblieben. Keine Ahnung. Während ich über die Jahre immer weiter Motorrad gefahren bin und mir auch immer wieder neue Maschinen gekauft habe, hat Christian dann irgendwann das Interesse an diesem Hobby verloren. So mit 22, 23 war das bei ihm dann vorbei damit. Unserer Freundschaft hat das keinen Abbruch getan, die hatte noch lange Bestand, doch irgendwann haben sich dann unsere Wege getrennt. So ist das im Leben und das ist völlig in Ordnung. Ich bin froh und glücklich über jeden Menschen, der mich ein Stück weit begleitet. Den behalte ich dann gut in Erinnerung. Und ich bin genauso froh, wenn da Leute sind, die immer noch auf dem gleichen Weg mit mir unterwegs sind, so wie Lars. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei unserem Interview. Hallo Lars, ich freue mich, dass ich heute hier bei dir im Wohnzimmer sitzen darf und wir mal so ein bisschen plaudern.
Hallo Jörg.
Wir haben uns auf einem Geburtstag bei einem Kumpel, den wir beide kennen, getroffen das erste Mal. Das ist jetzt schon über 20 Jahre her. Und hättest du dir damals schon vorstellen können, dass wir jetzt heute hier in deinem Wohnzimmer sitzen und immer noch über Motorradfahren philosophieren?
Nein, überhaupt nicht. Also die Zeit rennt. Und man ist im Prinzip die letzten Jahrzehnte Motorrad gefahren und die Zeit rannte irgendwie halt immer und auf einmal sind 20 Jahre vorbei. Also man hat da sich gar keine Gedanken darüber gemacht, sondern ist einfach gefahren. Am Wochenende oder wenn halt die freie Zeit war.
Das stimmt. Also da ist viel passiert in der Zeit, aber ja, hat einfach nicht drüber nachgedacht.
Genau. Und es wurde so im Prinzip sich immer verabredet, dass man geguckt hat, jeder hat gearbeitet und dann am Wochenende, ey, pass auf, Samstag wird schönes Wetter, da fahren wir. So, und dann ist man da jeden Samstag gefahren und dann ist man halt alle 14 Tage samstags gefahren oder dann ist man im Urlaub halt in den Alpen mal gewesen irgendwie und dann ist man wieder hier im Weserbergland gefahren und wieder kürzere Strecken oder zu unserem Hausberg den Köterberg irgendwie oder ab und zu in Harz Schnitzel essen, aber immer mit dem Ziel eigentlich. Nie so eigentlich so drauf losgefahren und so ins Blaue gefahren. Eigentlich haben wir immer gesagt, heute, pass auf, heute fahren wir die Tour dorthin. Na?
Das haben wir dann vorher immer überlegt und haben ja auch so unsere Punkte, wo wir immer mal wieder hinfahren, weil das schöne Strecken sind.
Mhm, genau.
Ja, wenn wir mal so, wenn du mal so unsere gemeinsamen Erlebnisse Revue passieren lässt, was war besonders für dich? Also kannst du dich noch an eine besondere Fahrt erinnern, wo du immer noch sagst, ja, das war irgendwie eine richtig gute Tour, die hast du immer noch im Kopf? Mhm.
Na, im Grunde genommen auch sogar, wo meine Frau mit hinten drauf saß, wo wir in Harz gefahren sind, um dann, das war so eine, glaube ich, so eine 8-Stunden-Tour, wo wir auch dann im Ostharz irgendwie in einem Restaurant waren irgendwie und dann sich das immer weiter hin und her zog irgendwie und es war doch eine ganze längere Tour, fast doppelt so lang, wie man sonst irgendwie mal unterwegs war irgendwie. Also es war eine ziemlich extrem lange Tagestour, aber eigentlich sind so diese Köterberg-Touren immer noch so im Gedächtnis geblieben, weil wir immer bestimmte Routen gefahren sind mit bestimmten Kurven. Und man wusste halt immer, man konnte sich darauf verlassen. Mal bist du vorgefahren, mal bin ich vorgefahren. Und man konnte sich immer darauf verlassen, es hatte nicht so eine Art Wiederholung, aber man konnte sich sicher sein irgendwie, wie der Partner, der, wenn Jörg vorgefahren ist, wann bremst du in welchen Kurven oder wie ist dein Fahrverhalten? Oder wenn ich vorfahre, welche Kurven gehe ich anders an als du oder sowas? Also es war immer so, es hatte eine gewisse Routine dann irgendwie. Und das war so ein Gefühl von, ja, Sicherheit nicht, aber man wusste, wo man sich drauf verlassen kann. Das ist auch wichtig, weil es war nie so, dass ich immer in einer gewissen Unsicherheit gefahren bin. Wir sind auch nie gefahren, wenn irgendwie es so feuchter Herbst oder so, was haben wir gesagt, so feuchte Blätter, feuchte Straße, feuchte Kurven, das war immer nicht unsers irgendwie, ne?
Nee.
Also wir sind nur eigentlich schön Wetterfahrer gewesen in der letzten Zeit und das meine ich halt, also wir sind nie in so einer gewissen Unsicherheit gewesen, wir sind auch nie, kannst du eigentlich sagen, in über 20 Jahren in brenzlige Situationen gekommen.
Das stimmt, das haben wir irgendwie immer vermieden.
Ja.
Und was du auch sagst, das stimmt total. Man konnte sich immer, also wir können uns immer so drauf verlassen, wir wissen, wie der andere fährt.
Genau.
Ja, und wir wissen auch, welches Tempo wir so zusammenfahren können. Das war einfach ist ein eingespieltes Team irgendwie.
Genau, das habe ich total gemerkt, wenn man mal ab und zu mit anderen Menschen gefahren ist, ob das Fahrverhalten des anderen zu meinem eigenen passte. Ob das harmonierte, ob man in derselben Geschwindigkeit oder mal langsamer oder schneller zusammengefahren ist. Aber trotzdem sind immer nur wir übrig geblieben, weil das irgendwie immer besser gepasst hat.
Ja, stimmt. Also das waren auch immer die Touren, die dann am meisten Spaß gemacht haben, wenn wir dann zu zweit losgefahren sind, weil das einfach so gut passte. Das ist jetzt, klingt vielleicht ein bisschen böse, aber die anderen waren dann teilweise echt so ein bisschen Störfaktor.
Genau. Also wir hatten unser, ich sag mal, zügiges Tempo. Wir sind ja auch nicht langsam gefahren, aber wir sind auch nie gerast.
Nee, es war
aber wenn du dann zum Beispiel, kannst du dich noch an Sibylle mit ihrem Arbeitskollegen da irgendwie erinnern?
Ja.
Dann sind wir halt zu viert gefahren, das war in Ordnung. Aber ich habe es trotzdem nicht als harmonisch empfunden. Das war irgendwie so, nervt.
Ja, stimmt. Ne?
Obwohl, die konnten Motorrad fahren, gar keine Frage. Aber es war irgendwie nie dasselbe, als wenn wir zusammen gefahren sind.
Ja. Hat sich denn so dein Gefühl, wenn du jetzt auf die Maschine steigst, hat sich das irgendwie über die Jahre geändert? Wie ist das heute? Wie war das vor 20 Jahren?
Also der Enthusiasmus, sage ich mal so, ist so ein bisschen weniger geworden. Ich habe immer noch Spaß am Motorradfahren, aber die Häufigkeit lässt halt nach. Also klar, man hat weniger Zeit, Kind, Kegel, Familie. Aber wenn man drauf sitzt und ich jetzt eine Runde irgendwo hier drehe mit dir oder so, dann ist das schon irgendwie nach wie vor noch dasselbe Gefühl. Aber es ist halt, es dreht sich nicht mehr alles ums Motorradfahren. Ne? Also ich freue mich jetzt nicht die ganze Woche drauf, auf einen Samstag Motorrad zu fahren, weil es halt 17 verschiedene andere Sachen noch gibt, die man ganz wichtig am Wochenende erledigen muss, die Woche über liegen geblieben sind. Und ja, man wird älter und die Zeit fehlt halt einem. Also jetzt irgendwie mal 8 Stunden am Samstag entspannt Motorrad fahren, dafür ist halt nicht immer mehr die Zeit. Ne? Aber das Gefühl, an sich auf einer Maschine zu sitzen, ist immer noch schön und ich würde sie auch nie verkaufen.
Ja, du hast es gerade gesagt. Manchmal ist einfach der Alltag, der einen dann so ein bisschen einholt. Du hast ein Eigenheim mittlerweile, du hast ein Kind, Familie. Ist das dann aber so, wenn du dann fährst, genießt du diesen Moment dann noch irgendwie mehr? Ist das für dich dann schon fast irgendwie ein bisschen eine Kraftquelle, so ein bisschen meditativer Zustand, wo du abschalten kannst, wo du auch mal deinen Alltag irgendwie vergessen kannst?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist, wenn du dich aufs Motorrad setzt, musst du dich halt aufs Fahren und auf die Straße und den Verkehr konzentrieren. Da kann man halt so den Kopf freikriegen irgendwie. Das ist nicht so, dass man dann irgendwie noch irgendeine Themenliste im Kopf abarbeitet. Nö, der Kopf wird dann frei durchs Fahren, auf jeden Fall.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist bei mir auch genau das. Ja, und das ist ja dann eine bewusste Auszeit, die du dir gönnst.
Richtig.
Und ich glaube, da nimmt man die Welt um sich herum auch so ein bisschen anders wahr dann. Also du hast diese Auszeit, du, wie du sagst, du bist frei im Kopf. Und dann sind irgendwelche Probleme und Sorgen erstmal hinten dran.
Das ist auch der Unterschied zum Autofahren. Du sitzt halt mit der Nase direkt näher an der Landschaft, an den Gerüchen dran irgendwie. Im Auto sitzt du unter der Scheibe, du riechst nichts, siehst nur. Aber Motorrad bist du irgendwie immer direkter dran. Du klappst das Visier hoch ein bisschen und riechst auch die Strecke. Wenn da ein Lavendelfeld in Südfrankreich ist, riechst du total den Lavendel. Wenn die Rapsfelder da sind im Frühjahr, riechst du den Raps. Das bekommst du nur auf dem Motorrad so in der Art mit, finde ich. Das ist ein ganz anderes Gefühl irgendwie. Es wirkt immer näher dran irgendwie. Wenn du mit dem Fahrrad jetzt vorbeifährst, ist das alles viel, viel langsamer irgendwie so. Aber auf dem Motorrad ziehst du an diesen blühenden Feldern vorbei und dir schwirrt der Geruch von allen blühenden Blumen oder ich sag mal jetzt halt den Sträuchern da Raps oder Lavendel einfach so in die Nase. Das kriegst du nur auf dem Motorrad in der Art mit, finde ich.
So abgeschmackt das auch immer klingt, aber das ist einfach Freiheit. Das ist, du hast nicht so eine Blechdose um dich rum. Du bist einfach den Elementen ausgesetzt. Das ist vielleicht manchmal, wenn es regnet oder das Wetter scheiße ist, nicht so toll. Aber zu allen anderen Zeiten ist das, glaube ich, einfach ein super klasse Gefühl.
Auf jeden Fall. Es ist auch ein Unterschied, wenn man dann in einen Regenguss kommt oder einen richtigen Regen, Schauer oder richtigen Regen. Man bekommt das, es ist was anderes als auf dem Fahrrad oder zu Fuß. Du kriegst das halt viel doller und direkter ab und da macht man sich auch keine Gedanken dann drüber. Irgendwie, du musst ja da durch diesen Regen durchfahren und akzeptiert das einfach. Also hält kurz an, zieht sich Regenklamotten an und fährt dann weiter. Das ist nicht so, dass man dann irgendwie sagt, jetzt stelle ich mich erstmal eine halbe Stunde unter. Man will ja ankommen irgendwie und dann ist das mit dem Regen halt auch egal. Das ist so den Elementen trotzen irgendwie.
Also ich merke, du bist auf jeden Fall ein Fahrer, der auch diesen Moment und das Fahren richtig schätzt. Und was ist, wenn du heute fährst, was ist dann für dich eine perfekte Tour? Fernab von Geschwindigkeit oder Kilometern oder Zeit, die du unterwegs bist, was ist für dich dann der perfekte Moment, wenn du fährst?
Na, der perfekte Moment ist, wenn die Tour halt zügige Kurven beinhaltet. Am besten in den Alpen irgendwie, wo die Landschaft sich super erschließt, man einen wahnsinnigen Ausblick hat und dann im Prinzip irgendwo als Ziel ankommt und da gepflegt was trinken kann, um dann wieder zu entspannen und mit ein paar Leuten kurz über die Erfahrung der letzten 3 Stunden irgendwie sprechen kann.
Ja, das ist immer schön. Man trifft manchmal Leute, die hat man vorher nie gesehen, die trifft man manchmal dann nie wieder und hat trotzdem irgendwie klasse Gespräche. Das ist heute noch so beim Motorradfahren. Diese Gruppe Motorradfahrer ist einfach immer ein bisschen speziell, aber immer auch nett und freundlich und hilfsbereit und man findet immer irgendwen zum Quatschen.
Genau, also Gleichgesinnte im Prinzip. Man sieht, was die Leute für eine Maschine fahren, kommt eigentlich eh immer ins Quatschen mit denen. Und das hat man nie irgendwie bis jetzt irgendwelche komischen Leute getroffen, die dann total unsympathisch waren.
Ja, das stimmt.
Oder unfreundlich. Klar, auf der Strecke gab es immer irgendwelche komischen Leute, die wieder meinten, einen komisch schnell gefährlich überholen zu müssen. Aber das war nie so, dass wir dadurch in Bedrängnis kamen irgendwie. Klar hat man dann mal ein bisschen zwischendurch geflucht, wenn da wieder so ein Idiot uns komisch überholt hat. Aber das war dann auch wieder vorbei.
Gut, klar, ein paar Leute gibt es immer, die meinen, sie müssten verrückt spielen auf der Straße, aber im Großen und Ganzen hält sich das eigentlich immer die Waage so beim Fahren.
Genau.
Ja, wir haben jetzt noch einen kleinen Gast hier. Deine Tochter ist gerade gekommen. Die muss erst mal gucken, was der Papa hier so redet. Erzähl vom Motorradfahren.
Sag mal hallo.
Hat dir die Sprache verschlagen. Ja, wo deine Kleine hier gerade ist. Welche Werte der Motorradkultur, also unserer Kultur als Fahrer, möchtest du später gern mal deinem Kind weitergeben?
Ha, große Frage. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihr das verbieten möchte, weil es zu gefährlich ist oder sowas. Und dann hätte ich das ja auch aufhören müssen, als die Tochter geboren wurde. Das war nie ein Diskussionspunkt. Und fahre jetzt auch genauso wie früher irgendwie. Ich fahre jetzt nicht irgendwie vorsichtiger oder anders als früher. Und diese Erfahrungen im Prinzip, die man so macht von ich fahre mal los und genieße die Landschaft und den Wind um die Nase, das wäre schon ganz interessant, wenn das die Tochter dann auch irgendwie ganz toll findet. Ne? Ob sie mal mitfahren will, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht hat sie da auch Angst vor, aber man kann es ja irgendwann mal probieren.
Ja, auf jeden Fall. Zum Schluss noch die Frage, wenn du heute den Motor startest und losfährst und dann die erste Kurve kommt und du dann in dem Augenblick drin bist und alles läuft und du fährst, was ist dann in dem Moment, wenn du dann fährst, für dich das letzte Stück Freiheit?
Ah, das letzte Stück Freiheit ist trotz doch immer am Kabel zu ziehen. wenn doch das Geschwindigkeitsschild, Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben vor allem auftaucht, dann ist schon doch das Gefühl am Kabel zu ziehen, um mal ganz kurz so doch zu beschleunigen, so der Kick will ich nicht sagen, aber doch so, noch so eine andere Entspannung irgendwie. Das Kribbeln kommt dann doch wieder irgendwie. Nee, hat nichts damit zu tun, irgendwie jetzt zu rasen und alles zu überdrehen irgendwie, aber einfach nur am Kabel zu ziehen, das ist so die Freiheit irgendwie.
Ja, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort, mal schön am Kabel zu ziehen. Das ist immer eine feine Sache. Und wenn man dann die Power spürt und es geht voran, ja, das ist irgendwie etwas, das hat bis heute noch nicht seinen Reiz verloren. Das ist irgendwie immer noch so wie damals,
oder? Ja, auf jeden Fall.
Lars, das war ein schönes Gespräch. Ich danke dir dafür, dass du mitgemacht hast. Und ja, fahr immer schön weiter und ich freue mich auf unsere nächste Tour.
Alles klar, Jörg. Bis denne.
Freundschaften kommen und Freundschaften gehen. Manche bestehen auf ewig. Fährst du noch mit der alten Truppe von früher? Für Lars war immer klar, dass er weiterfährt. Er ist dran geblieben, egal wie voll sein Leben auch wurde. Wie sieht das bei dir aus? Gab es Momente, wo du darüber nachgedacht hast, den Helm an den Nagel zu hängen? Und was war der Grund, dass du dann trotzdem weitergemacht hast? Fragen über Fragen, die du mir gerne beantworten darfst unter kontakt@motorradkultur.de. Damit sind wir auch schon am Ende der Folge 2 von Motorradkultur, das letzte Stück Freiheit, angelangt. Zum Schluss möchte ich dir gerne noch eine kleine Botschaft mit auf den Weg geben. Zeit mit guten Freunden zu verbringen, ist wertvoll. Deshalb pflege deine Freundschaften. Nimm den Hörer in die Hand, ruf deine Freunde an und trefft euch mal wieder zur Natur oder einfach so zum Quatschen, so wie Lars und ich das auch gemacht haben. Wenn ihr dann gemeinsam unterwegs seid, kommt immer gut an, egal wohin euch euer Vorderrad führt. Ich danke dir, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Aloha!
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zu Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.